Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass Sie hier erschienen sind. Und bevor wir inhaltlich starten, möchte ich ganz kurz vorstellen, wer hier vorne sitzt. Hier zu meiner Linken Axel Bühler, Initiative Sternbrücke, Michael Jung von Prellborg und Christina Sassenscheid, Denkmalverein. Mein Name ist Maris Tegner, auch von der Initiative Sternbrücke. Dann überreiche ich das Wort an dich, Michael.
Ja. Gut, also nochmal herzlich willkommen auf unserer Seite. Prellborg ist der Führer der Klage, weil Initiative Sternbrücke noch nicht klageberechtigt ist. Wir sind als vom Umweltbundesamt anerkannter Umweltverband klageberechtigt gemäß Umweltrechtsbehelfsgesetz. Und das erlaubt uns hier entsprechend vorzugehen. Deswegen haben wir diese Klage auch angestrengt. Das Interessante war, dass die Gegenseite genau unsere Klageberechtigung zuerst in Zweifel ziehen wollte, haben sie sehr viel Energie darauf verwandt, Eisenbahnbundesamt wie die DB Infrago als Beigeladene. Das hat das Gericht relativ straff und klar zurückgewiesen und das sehen wir als Erfolg an, dass unsere Klageberechtigung in diesem Fall anerkannt wurde. Und es wurde auch nicht irgendwie in Zweifel gezogen, dass wir hier in Zusammenarbeit mit der Initiative Sternbrücke klagen. Das finden wir positiv. Zweitens positiv ist, dass die Klage überhaupt zugelassen wurde. Manchmal finden die ja formale Haare in der Suppe, um zu sagen, die Klage ist unzulässig. Nein, sie ist zulässig. Wir zu den inhaltlichen Punkten, warum der Eilantrag abgelehnt wurde, Eilantrag auf Baustopp, wird Marlies dann und auch Christina gleich einige Ausführungen machen. Deswegen will ich mich da nur kurz halten. Gleichzeitig möchte ich doch nochmal betonen, wie wichtig diese Klage war, weil man sieht am Verhalten der DB, dass sie schon bestimmte Punkte zur Kenntnis nehmen und lernen. Also für die Erneuerung der Norderelbbrücken, das ist ein Thema, was Hamburg in den nächsten 12 bis 15 Jahren beschäftigen wird, wird die DB nicht mehr nur selber planen, sondern hat einen internationalen Planungswettbewerb ausgerufen mit 5 Planungsbüros und dann will man die Ergebnisse vergleichen. Weil die hat für Hamburg genauso eine ikonografische Bedeutung wie die Sternbrücke. Zweitens, die Eisenbahnbrücke Holstenstraße, die stand auch auf der Abriss- und Erneuerungsliste, weil da auch Pfeiler in der Straßenmitte sind, die wird plötzlich von der Deutschen Bahn saniert. Genau das, was wir für die Sternbrücke eigentlich gefordert hatten, dass man die ordentlich saniert, das machen sie da. Offensichtlich scheint solche Klage auch eine gewisse indirekte Wirkung zu haben. So, negativ ist zu bewerten an der Ablehnung des Eilantrages, dass das Gericht massiv unter der Argumentation des Planungsbeschleunigungsgesetzes gestanden hat. Und damit haben sie natürlich viele Argumente abgebügelt, beziehungsweise haben gesagt, die Argumente müssen so vorgetragen sein, dass sie auf den ersten Blick einsichtig sind, sonst hat das Interesse des Projektträgers, sprich Deutsche Bahn, Vorrang vor, was die dann als nachrangiges Interesse bezeichnen, wie Denkmalschutz. Das ist natürlich sehr traurig. Wir sehen das natürlich komplett anders. Gleichzeitig sagen die auch zum Prüfung des Alternativenentwurfs, den wir vorgelegt haben, der hätte bis zu einer Planungstiefe vorbereitet sein müssen, dass er auf den ersten Blick als eingängig besserer Entwurf dargestanden hätte. Wie kann eine Bürgerinitiative mit beschränkten Mitteln gegen einen Planungsapparat der Deutschen Bahn, der mit Millionen ausgestattet ist und Hunderten von Ingenieuren anstinken, und dann einen Entwurf bis zu einer Planungstiefe vorzubereiten, wie jetzt die Deutsche Bahn die Monsterbrücke vorbereitet hat. Und dann, was wir auch noch negativ und schlimm finden, ist, wie Sie das Thema Klimaschutz kleingeredet haben. Einerseits gesagt haben, ja, Klimaschutz erkennen wir an, aber, sagten Sie, für die kleinräumige Betrachtung des Klimas in so einem Stadtgebiet gibt es noch keine Ausführungsbestimmungen, deswegen sei das hier nicht näher zu untersuchen. Das halten wir für sehr fatal. Für das Hauptverfahren, was wir weiter betreiben werden bis zur Verhandlung, weil dann auch eine mündliche Verhandlung mit Austausch von Argumenten möglich ist, sehen wir als relevant auch an, als Punkt, den wir einbringen, weil Prellborg klagt alleine gegen die Erneuerung der Eisenbahnbrücken Schanzenstraße, weil das nach einem ganz anderen Verfahren verläuft. Das gilt als Bestandserneuerung. Da wird plötzlich der Brückendurchlass verschmalert und nicht vergrößert. Da wird eine Sparversion gewählt, einfach weil es den reinpasst. Im völligen Widerspruch zu den Argumentationen an der Sternbrücke. Es ist die gleiche Eisenbahnstrecke, die gleiche tägliche Zugbelastung. Es ist überhaupt kein Unterschied, aber das Erneuerungsverfahren ist ein komplett anders und hat auch sicherlich sehr negative Auswirkungen auf das Schanzenviertel. Und zum Schluss, das sage ich jetzt nur, Sie haben sicherlich den gestrigen Aufmacherartikel im Abendblatt gelesen zum Bahnhof Diebsteich. Sehen wir mittelbar als positiv, wir sehen das als Einstieg in den Ausstieg zu diesem Thema. Aber dazu hinterher auf Nachfragen jetzt erstmal an, wer will als nächstes?
Genau, Axel? Also, genau, wir genau, können uns da ja ergänzen und eben einfach auch von unserer Seite sagen, genau wie du das schon gesagt hast, also im Moment, die Klage läuft weiter und bis zur Entscheidung in der Hauptsache baut die Bahn im Moment auf eigene Verantwortung und auch die politischen Verantwortlichen können sich fragen, ob sie eine Quittung für eine entsprechende Fehlplanung dann auch auf den Wahlzetteln finden, muss man ganz ehrlich sagen, denn nach wie vor sind wir entschlossen, an der Stelle auch weiterzumachen. Wir sagen, wir haben die Kraft, die Energie, die Mittel und auch den Rückhalt in der Stadt, um das hier fortzuführen und zu zeigen, dass diese Fehlplanung immer noch eine Fehlplanung ist, dass diese Brücke, so wie sie geplant ist, an dieser Stelle nicht gebaut werden sollte. Und du kannst ja auch nochmal dann
die Details. Also was wir dachten, aber wir sind ja eine relativ kleine Gruppe, wir können also auch gerne immer mal jetzt zwischen reingehen, wenn Sie wollen. Wir haben nochmal so, zum Teil ist das schon abgedeckt, wir wollten Ihnen einmal noch ein bisschen was aus dem Aktenstudium, deswegen haben wir es auch Fall Sternbrücke genannt, also was wir entdeckt haben, als wir durch die vom Gericht angeforderten Akten aus dem Denkmalschutzamt durchgegangen sind. Da haben wir so ein paar Dinge gefunden, die wir immer sehen wollten, aber nie zu fassen gekriegt haben, die wir auch ganz instruktiv finden. Also was wir feststellen konnten, was wir immer nur so gehört haben, ist, dass die Brücke eigentlich bis März 2020, also einen Monat bevor der Planfeststellungsbeschluss veröffentlicht wurde, zwischen dem Senat und zwischen den Behörden.
Der Planfeststellungsunterlagen.
Planfeststellungsverfahren wurde eröffnet.
Eröffnet. Nicht der Beschluss.
Planfeststellungsverfahren wurde eröffnet im April. Also bis einen Monat, bevor die Bahn die Pläne ausgelegt haben, war sich der Senat nicht einig. Die Stadtentwicklungsbehörde hat bis dahin Widerstand geleistet. Es gibt so Äußerungen in den Akten, von denen mir berichtet wurde, dass die Bahn sich beschwert hat und die Verkehrsbehörde, man muss sich doch auf die Aussagen des alten Oberbaudirektors verlassen können, weil der neue gesagt hat, das könnt ihr nicht machen. Es gibt die Stadtentwicklungsbehörde, wenn mir das richtig berichtet wurde, hat quasi an der Verkehrsbehörde und der Bahn vorbei erstmal Alternativplanungen in Auftrag gegeben. Und dazu sagt Christina Sassenscheid noch was, wir haben unsere Helden entdeckt im Denkmalschutzamt, die in der Tat von 2015 bis 2020 immer wieder der Bahn Kontra geboten haben und auch heute auf Nachfrage ohne weiteres sagen, natürlich ist die Brücke sanierungsfähig. Und natürlich sind wir überstimmt worden und natürlich haben wir den Abriss der Brücke aus Denkmalschutzsicht nie genehmigt. Das hat das Eisenbahnbundesamt gemacht, unter Abwägung aller Aspekte. Und also das ist schon ganz spannend, das in der Klarheit nochmal rauszukriegen. Die Brücke ist hoch umstritten. Wir haben gesagt, das ist eine Fehlplanung, das sehen auch andere in der Stadt so. Und Verkehrsbehörde und Bahn haben sich durchgesetzt. Das macht die Planung aber nicht besser. Das andere hatte Michael Jung schon erwähnt, was wir für sehr kritisch halten bei der Entscheidung des, oder gemeint, wir waren bei den Geschichten, ne? Ein wichtiges Dokument, was wir gefunden haben, was wir nicht haben, ist dieses Planungsverlangen von 2014. Da hat die Verkehrsbehörde der Bahn gesagt, das plant ihr mal bitte größer. Und da haben sie einen Satz drin, der später nie wieder auftaucht und den die Verkehrsbehörde heute so auch nicht mehr sagen würde. Die sagen nämlich, wir wollen eine 35 Meter breite Stilsemannstraße. Also wir haben immer versucht, das aus ihnen rauszukriegen und wir haben Heike Sudmann hat immer wieder nachgefragt in den kleinen Anfragen und zum Schluss hat Agnes Jags irgendwann mal geäußert, nein, keiner will Häuser abreißen in der Stresemannstraße. Die ganzen Gründerzeitbauten zwischen der Holstenstraße und dem Pferdemarkt werden dann nämlich fällig und diese Verkehrsplanung, die auf 1950 zurückgeht, wo sogar 42 Meter geplant werden für die Stresemannstraße, also richtig flächendeckend Häuserabriss, die ist wirklich vom Tisch. 2014 hat die Verkehrsbehörde diesen 35 Meter Plan ernsthaft verfolgt und es war die Grundlage für das Aufhebungsverfahren. Das ist ein politisches Versagen an der Stelle, weil diese Grundlage ist klar entfallen, das will heute niemand mehr. Das heißt, wir könnten die Brücke neu planen. Das wird noch nicht gemacht. Also das war noch ein anderes wichtiges Fundstück. Und dann vielleicht, Christina, du noch mal zu dem, was da von Seiten des Denkmalschutzamtes gesagt wurde, welche Helden wir da gefunden haben, welche Gutachten die in Auftrag gegeben haben und so weiter. Ne?
Kannst genau. du vielleicht also die, sagen? Ich glaube, also wir hatten im Jahr 2020 halt zum Thema Denkmalschutz schon eine ganze Menge auch in die Öffentlichkeit gebracht. Und es war, also jetzt, ich glaube, so viel Neues sozusagen zur Brücke selber und auch zur Erhaltungswürdigkeit kann ich hier gar nicht sagen, außer natürlich nochmal, kann man vielleicht auch nicht oft genug wiederholen, dass es ja ein bedeutendes Zeugnis der deutschen Architektur- und Ingenieurbaugeschichte ist und eigentlich noch eine lange Lebensdauer gehabt hätte. Und das hat nicht nur das Denkmalschutzamt sozusagen, oder vertritt nicht nur das Denkmalschutzamt bis heute, sondern es wurde auch nicht von der Bahn angezweifelt. Die hat noch in der Begründung des Planfeststellungsbeschlusses festgehalten, dass nicht zu bestreiten ist, dass die Machbarkeit der Erhaltung des Bauwerks grundsätzlich gegeben ist. Das bedeutet, alle wissen, diese Brücke könnte eigentlich noch ganz lange erhalten werden. Das ist das eine sozusagen. Hier geht ein ganz wichtiges Ingenieurbauwerk verloren. Ich möchte aber gerne auch nochmal auf einen anderen Aspekt eingehen, der auch vom Denkmalschutzamt immer wieder betont wurde. Und zwar, alle umliegenden Denkmäler werden allein durch die Dimension dieser neuen Brücke massiv in ihrem Umgebungsschutz beeinträchtigt. Also die juristische Formulierung ist wesentlich beeinträchtigt. Für alle, die nicht regelmäßig mit dem Begriff Umgebungsschutz umgehen, nur zwei, drei Formulierungen. Was bedeutet das? Die Neubauten in der Nähe von Denkmälern müssen sich an deren Maßstab messen lassen, also an dem Maßstab, das das Denkmal gesetzt hat, dürfen es also insbesondere nicht gleichsam erdrücken, verdrängen oder übertönen oder es an der gebotenen Achtung gegenüber den im Denkmal verkörperten Werten fehlen lassen. Also wenn wir uns alle hier nochmal vorstellen, was die Monsterbrücke oder die Riesenbrücke jetzt auch bedeuten würde, ist hier auch nochmal ganz schön ausgedrückt, dadurch entsteht ein hässlicher, das ästhetische Empfinden des Betrachters verletzender Zustand, also ein unlusterregender Kontrast zwischen dem benachbarten Vorhaben und dem Denkmal. Das hat das Denkmalschutzamt, also konkret der zuständige für städtebauliche Denkmalpflege zuständige Denkmalpfleger, immer wieder auch öffentlich betont, im Jahr 2020 auch mehrfach. An dieser Haltung hat sich nichts geändert. Interessanterweise hat das Gericht jetzt in seiner sozusagen Erwiderung dem eigentlich oder ist dem nur in kleinen Ausschnitten gefolgt. Und zwar hat das Gericht nur eine wesentliche Beeinträchtigung des Umgebungsschutzes bei der Eiflerstraße 1, also hier vorne gesehen, mit diesem Gebäude mit den Volutengiebeln, die ja sehr präsent sind. Aber der Umgebungsschutz ist ja genauso beim Ensemble Stresemannstraße 109 bis 115, bei der Johanneskirche, das zähle ich jetzt nicht alles mit den Adressen auf, und natürlich auch bei der Johanneskirche selbst massiv beeinträchtigt. Und interessanterweise oder auch überraschenderweise argumentiert das Gericht verkürzt, dass diese Sichtbeziehungen doch eigentlich alle dieselben bleiben, zumindest wenn man die große Brücke im Rücken hat. Und man sich so denkt, ja schön, wenn man das Problem nicht anguckt, dann ist es natürlich jetzt erstmal nicht präsent, aber so funktioniert natürlich kein Umgebungsschutz. Insofern ist es eigentlich erstaunlich, dass das Gericht dem widerspricht, was alle Fachleute zu dem Thema zu sagen haben, und diese Haltung teilen wir natürlich auch. Und das ist natürlich auch der Grund, wie Axel Bühler eben schon erwähnt hatte, dass sowohl das Denkmalschutzamt als auch die Stadtentwicklungsbehörde mit dem Oberbaudirektor sich bis März 2020 auch heftig gegen diese neue Planung widersetzt haben und ausgesprochen haben. Und die Helden im Hintergrund, da kann man einfach nur nochmal erwähnen, es gibt da einen zuständigen Sachbearbeiter, der einfach über Jahre immer wieder Gutachten verlangt hat, um auch die Erhaltungsfähigkeit der Brücke nachzuweisen, was ja auch passiert ist. Und am Ende ausschlaggebend war ja, dass angeblich überwiegende öffentliche Interessen, also Verkehrsinteressen, den Denkmalschutz stechen. So, ich glaube, das ist genau das Wichtigste aus Sicht des Denkmalschutzes. Und vielleicht doch nochmal, Entschuldigung, weil auch Michael Jung eben auch nochmal die Gelegenheit wahrgenommen hat, wir kämpfen diesen Kampf ja nicht nur für die Sternbrücke, sondern denken auch, wir müssen auch letztlich damit ein größeres Bewusstsein dafür erzeugen, wie wichtig die frühzeitige Einbindung der Zivilgesellschaft ist. Und es gibt ja inzwischen einen Brückenbeirat und ein sogenanntes Brückenforum, was infolge der Steinbrückendiskussion ins Leben gerufen wurde. Beim zweiten Treffen dieses Brückenforums hat man aber leider wieder feststellen müssen, dass der Senat in keiner Weise aus den Fehlern an der Steinbrücke gelernt hat. Da wurde vorgestellt, dass die denkmalgeschützte Norderelbbrücke, auch ein Bau aus den 20er Jahren, auch mit dieser hohen Stahlqualität, also eigentlich dieselbe Geschichte wie Steinbrücke in Grün, auch erhaltensfähig, dass die aufgegeben wird und auch durch einen Neubau ersetzt werden soll. In dem Brückenforum geht es auch nicht mehr um die Frage, ob erhalten wird, sondern nur noch darum, wie der Neubau aussehen wird. Das heißt, wir haben ja genau dasselbe Problem und das sehen wir natürlich sehr kritisch. Ich glaube, das wäre das Wichtigste.
Danke.
Ja, danke.
Vielleicht einen kurzen Satz zu, wo wir eigentlich stehen im Verfahren, also weil das auch immer ein bisschen schwierig ist. Das war jetzt eine Entscheidung im Eilverfahren. Das war eine vorläufige Entscheidung und das war eine summarische Bewertung der Argumente. Im Hauptverfahren gibt es eine Detailprüfung, das heißt, das Verfahren ist aus unserer Sicht noch offen. Ja, und wir haben auch noch Argumente nachgelegt. Dazu zum Denkmalrecht, zur alternativen Prüfung haben wir schon was gesagt. Das eine ist, dass wir gesagt haben, die Visualisierung, mit denen die Bahn arbeitet, die sind geschützt. Wenn man sich das genauer anguckt und sich die Zeichnungen der Bahn anguckt, sie in ein 3D-Modell reinpackt, was nicht ganz einfach ist, würden wir sagen, die Darstellung der Bahn sind um ein Drittel zu niedrig, die wirken optisch um ein Drittel zu niedrig. Und was die Bahn immer schön in ihren Visualisierungen reinbaut, dass die Leute rechts und links der Brücke flanieren, es da Ladengeschäfte und solche Dinge gibt, dafür gibt es überhaupt keinen Platz. Insbesondere werden die Kasematten hier komplett verfüllt. Das sind Betonklötze, die da dafür sind, die sind unbenutzbar. Da, wo der Wagenbau drin war, da, wo das Fundbüro drin war, da, wo die Mietboutique drin war, das ist alles weg. Beton und nicht mehr benutzbar. Es wird deutlich breiter, es gibt Fluchttreppen rechts und links. Also ich glaube, es können sich nur wenige Menschen vorstellen, auch wir haben immer noch Schwierigkeiten, wie das zum Schluss wirklich aussieht. Es wird auf jeden Fall noch schlimmer als gedacht. Da sind wir uns relativ sicher. Das ist sicher ein Argument, das wir im Hauptverfahren nochmal vertiefen werden, dass das städtebaulich einfach völlig unerträglich ist, was da gebraucht wird. Das andere, was sich nochmal mit neueren Gutachten aus der Umweltbehörde jetzt auch deckt, die gerade kürzlich veröffentlicht wurden, die ganze Fläche in der Max-Brauer-Allee bis hin zur Brammerfläche, von der Brücke bis zur Brammerfläche, wird als sehr belastetes Gebiet im Klimawandel betrachtet. Und die Umweltbehörde hat klar gesagt, das ist ein, wie heißt das so schön, ein Bereich mit prioritärem Handlungsbedarf. Ja, also da muss was passieren und wir machen genau das Gegenteil. Wir fällen nämlich alle Bäume und die Alternativpflanzungen werden nach Rissen gepackt. Also hier gibt es überhaupt keinen Plan mit dem, was die Umweltbehörde hier stark positioniert und was ja auch wachsendes Thema wird, Resilienz im Klimawandel und wie können wir in den Städten weiter leben. Hier wird einfach brutal reingegriffen, weil eben anderen Dingen Vorrang eingeräumt wird, die wir für nicht ganz so vorrangig finden, halten nämlich die verkehrlichen Belange. Was wir in den Unterlagen auch, was wir da entnommen haben, wo wir dem Gericht nicht so ganz folgen, wo wir uns ein bisschen mehr Mut gewünscht hätten, ist, dass die gesagt haben, naja, den Neubau brauche ich für all diese Bahnbelange und für die Straßenverkehrsbelange. Wenn man sich das genau anguckt, wäre sowohl der Alternativentwurf wie tatsächlich eine sanierte Brücke in der Lage, all das abzubilden, wenn man es richtig macht. Also das zu dem, was wir weiterverfolgen werden, wie wir weiter argumentieren werden, was wir weiter auch hochhalten werden. Und jetzt vielleicht zusammenfassen, was folgt daraus. Also zum einen, wir schicken, was der QR-Code hängt noch nicht, oder?
Ja,
der kommt noch. Ah, alles klar, genau. Unsere Klagebegründung, auch mit all den Dingen, die da gezeigt sind, ist öffentlich. Da sind auch Akten drin, die wir aus der Akteneinsicht erhalten haben. Das ist mit den Anwälten geklärt worden, dass Prellbock die öffentlich bereitstellen kann. Das heißt, jeder kann nachgucken, was wir jetzt hier zeigen. Und wir finden das auch, also es hat Frau Ehlers auch irgendwie nochmal eindrücklich uns klar gemacht, wir sind hier Zeitzeugen und wir sehen das als unsere Pflicht an und auch mit dem Geld, das wir da jetzt reingesteckt haben, dass all diese Dinge wirklich auch öffentlich nachvollziehbar und sichtbar werden. Das ist eine Rolle, die uns als Prellbock und Initiative damit zukommt, ja, Michael?
Ja, vielleicht noch ergänzend. Die Fällen der Bäume in der Max-Brauer-Allee sind nur deswegen erforderlich, weil die Deutsche Bahn diesen Monsterbrückenbau mit der Brammerfläche vormontiert und dann auf Schwerlasttransportfahrzeugen die Max-Brauer-Allee längs rollen lassen will, um sie dann in einem Ruck einzuhängen. Dadurch, dass alle vier Gleise in einem Brückentrog sind, ist die Brücke halt eben sehr breit. Und das ist auch eine sehr ungewöhnliche Konstruktion. Ich wüsste keine Eisenbahnbrücke in Deutschland, wo vier Gleise in einem Brückentrog drin sind. Üblicherweise hat man immer zwei Gleise. Das sehen wir als ein erhöhtes technisches Baurisiko. Das heißt, wenn die sich irgendwo in einem Punkt nur vertun und dann passt das irgendwie nicht, dann haben die das Ding da hingehängt und dann fehlen hinten oder vorne 10 cm oder so und dann wird das nicht richtig eingehängt. Also da sind erhebliche Baurisiken drin, die Bahn ja regelmäßig unterschätzt, siehe Stuttgart 21, wo wir das ja auch erleben, dass überhaupt nicht fertig wird, weil ein Baurisiko nach dem anderen, was nicht adäquat bewertet worden ist, reingeht. Aus den technischen Risiken folgen Kostenrisiken. Da wird jetzt was von 180 Millionen Euro erzählt, was dieser Neubau kosten soll. Ob dies denn damit getan ist, das weiß man noch nicht. Ein anderes technisches Risiko ist, dass interessanterweise bei der Sternbrücke auch in den Planungsunterlagen nicht thematisiert worden ist, was aber bei den Schanzenbrücken auftaucht. Dort wollen die auch irgendwelche Tiefgründungen machen. Tiefgründung heißt Bohrpfähle und dadurch, dass der Grundwasserspiegel hier bei minus 9 Meter unter der Straßenoberkante ansteht, gehen diese Bohrpfähle, die 30 Meter lang sind, in die Grundwasserschichten rein. Bei den Schanzenbrücken hat das Eisenbahnbundesamt der Bahn zur Auflage gemacht, dass eine Kontaminierung wasserführender Grundwasserleiter zu unterbleiben hat, dass sie dafür Sorge zu tragen haben. Aber was wir festgestellt haben, das ist auch Klagegegenstand für uns, eine wasserrechtliche Genehmigung dafür liegt überhaupt nicht vor. Dieselbe Thematik haben wir bei der Sternbrücke, ist dort nicht aufgegriffen worden. Wir werden das sicherlich versuchen, noch nachzuschieben, weil ich das für durchaus relevant habe. Denn die alten Brücken haben die Ingenieure vor 100 Jahren wohlweislich als Flachgründungen gemacht. Und was man auch festhalten muss, diese Flachgründungen sind nach 100 Jahren Benutzung, intensiver Nutzung stabil. Das besteht auch keine Notwendigkeit, die Flachgründung zu erneuern. Die muss man natürlich erneuern, wenn man die Brücke aufweitet. Bei den Schanzenbrücken könnte man die alten Flachgründungen weiterverwenden, wenn man nicht dann eine andere Brückenkonstruktion wählt, wie wir es jetzt getan haben, indem sie sagen, das ist alles egal, wir setzen was Billiges vorne weg und die bohren wir in die Tiefe mit der Konsequenz. Das heißt, die Bahn hat erstens interne wirre Argumentation und zweitens natürlich resultieren aus dieser Art von Bauverfahren technische Risiken und auch ökologische Risiken. Und die sind von der Bahn im Fall Sternbrücke nicht adäquat adressiert worden. Und ich verweise immer noch auf einen anderen Punkt. Wenn die sagen, Kasematten verfüllen, brauchen wir Stabilitätsgründe, bla bla. In Berlin die Stadtbahn, eigentlich genau dasselbe. Vier Gleise, überall sind die Kasematten genutzt, da sind Restaurants drin und dergleichen. Bahnhof Friedrichstraße muss man mal aussteigen. Dann sieht man lebhaftes Leben, das zieht sich durch die ganze Stadt. Da sind keine hässlichen Monsterbrücken drin, da sind keine hässlichen Lärmschutzwände, sondern die haben den Lärmschutz da ein bisschen andersweitig sichergestellt. Das heißt, anderswo kann man es offensichtlich anders machen, hier nicht. Offensichtlich, weil in Berlin das Stadtbahnviadukt so stadtbildprägend ist, dass die Politik gesagt hat, Bahn kommt überhaupt nicht in Frage. Und hier guckt die Stadt dezent weg. Haben wir auch beim Bahnhof Diebstahl erlebt, da haben sich immer Stadt und Bahn wechselseitig den schwarzen Peter zugeschoben. Und hier läuft das ähnlicher Art und Weise ab. Und deswegen muss man auch wirklich das hinterfragen, denn der Alternativenentwurf, den hier die Initiative Sternbrücke mit unter Vorgabe von Professor Bauer und dem Ingenieurverein ausgearbeitet hat, der sieht Flachgründungen vor und der sieht auch keine vollständige Verfüllung der Kasematten vor. Da kommt man mit deutlich weniger Beton aus, auch weniger Kosten und auch geringeren technischen Risiken. Da stellt die Bahn zwar in Abrede, aber das wäre zu prüfen und ist nicht geprüft worden.
Genau, und dazu passt ja dann im Grunde auch zu sagen, wo stehen wir da, wie geht es für uns weiter, gesagt wurde, in der Hauptsache geht die Klage weiter. Und der andere Punkt, das ist hier an verschiedenen Stellen deutlich geworden, ist ja auch tatsächlich ein politischer und hier geht es auch um politische Verantwortung des rot-grünen Senats in der Städteplanung. Und das ist auch der Punkt, wo wir auch parallel zur Klage weitermachen werden und den Druck aufrechterhalten werden, um zu sagen, diese Planung ist so gestellt worden von politischen Verantwortlichen. Das eine ist der Planfeststellungsbeschluss der Bahn Und das andere sind die Verantwortung der Politiker und Politikerinnen aus dem rot-grünen Senat, die genau dazu geführt haben, dass dieses Ergebnis ja dabei rausgekommen sind, also durch das Aufweitungsverlangen. Und es hat auch nochmal deutlich gemacht, Christina, du hast es eben auch gesagt, dass sozusagen Beteiligung von Bürger und Bürgerinnen vor Planfeststellungsverfahren stattfinden muss, weil die Idee, dass innerhalb eines Planfeststellungsverfahrens noch Beteiligung möglich ist, hat ja immer wieder gezeigt, dass dem gar nicht so ist. All diese Beteiligung auf Augenhöhe muss vorher stattfinden und auch dafür werden wir uns weiter einsetzen, dass das eben folgend berücksichtigt wird.
Ja, also das ist uns nochmal, also auch wirklich auf eine sehr harte Art und Weise klar geworden, wie extrem schwierig das ist, wie kräftezehrend in einem Planfeststellungsverfahren zu agieren und wie gering die Aussichten auf Erfolg sind. Wie schwierig das ist, auf formalem Wege da noch Gehör zu finden und was zu drehen. Und deswegen wird das wirklich eine zentrale Forderung, die wir dann auch im Bündnis weiter stark machen wollen, an die Parteien in Hamburg: findet geeignete Wege, Beteiligung vor Planfeststellungsverfahren beginnen, auf den Weg zu bringen. Findet ordentliche Beteiligungsverfahren, die zu dem passen, wie wir die Stadt entwickeln wollen. Und das ist ein richtiger, harter politischer Konflikt, wo wir tatsächlich aneinander geraten, wie Senat und Hamburger Behörden den Blick auf die Stadt haben und wie wir sagen, wie wir die Stadt entwickelt sehen wollen. Da geht es um unterschiedliche Werte. Was ist uns wichtig in der Stadt? Ist es Verkehr oder sind es eben die Menschen, die da leben? Und ist es die Kultur vor Ort und wie ich diese Orte nutze und wie sie sich entwickelt haben? Da lassen wir sie auch nicht vom Haken.
Ich habe eine folgende Frage. Ich habe mir das alles gut angehört und will da drin stehen. Gab es nie seitens des Gerichtes, seitens der streitenden Parteien eine Initiative, eventuell auch mit der Kirche hier im Gebiet zusammen ein Moratorium zu machen, um mal gemeinsam, diese zerstrittenen Parteien, gemeinsam über Alternativen oder über eine Beruhigung der Lage nachzudenken? Warum hat das Gericht das nicht vorgeschlagen?
Wissen wir nicht. Also, und Senat und Bahn haben kein Interesse gezeigt. Also die reden auch nicht mit uns. Ne? Also die Bahn und Senat kommunizieren über offizielle Kanäle mit uns. Sie haben am Anfang eben mit uns gesprochen, um zu versuchen, uns einzufangen für das Projekt und zu befrieden. Als wir uns nicht haben einfangen und befrieden lassen, war das Gespräch zu Ende. Also seit 2020 wird nicht mehr mit uns gesprochen.
Die Bemerkung Konsenspotenzial erschöpft.
Konsensmasse.
Und habe ich das dann richtig verstanden, dass die Bäume, die jetzt in der Max-Bauer-Allee gefällt werden sollen, also am gleichen Platz nicht wieder neu gepflanzt werden, selbst also jetzt in der Planung der Stadt und der Bahn?
Die Ausgleichsmaßnahmen sehen eine Ersatzpflanzung in Rissen vor.
Und was ist das Argument dafür, dass sie da nicht neu gepflanzt werden?
Dass es so wenig Raum gibt, also es würde insgesamt in Altona Nord so wenig freie Plätze geben, wo eine Grünbepflanzung dann möglich wäre. Deswegen Rissen.
Ja, der Punkt ist der. Also die müssen eigentlich jeden gefällten Baum durch 2 oder 3 neue Bäume ersetzen. Die werden sicherlich da wieder kleine Alleebäumchen hinsetzen. Bloß bis so ein dünner Stängel, den die da hinsetzen, dieselbe Leistung und Wirkung hat, wie die Bäume, die abgehackt sind, gehen eigentlich 40, 50 Jahre ins Land.
Nee, das ist mir schon klar.
Ja, aber deswegen sind ein Teil, weil die das sofort erbringen wollen, wird dann halt eben neben dem Ersatz vielleicht hier, die Ausgleichspflanzungen finden dann in irgendwelchen Naturschutzgebieten in Schleswig-Holstein statt.
Hier in Rissen.
Ja, hier in Rissen, aber beim Bahnhof Diebsteich irgendwo in Wedel oder so, aber JWD zumindest, wo sie keine Wirkung aufs Stadtklima haben. Das ist das, was wir regelmäßig beklagen. Man müsste eigentlich für einen abgehackten alten Baum 100 Bäume nachpflanzen, um in 5 Jahren ungefähr die gleiche CO2-Bindungswirkung zu haben, wie ein so ein alter abgehackter Baum im Stadtzentrum.
Also es ist kein Hinweis darauf, dass dann die ganze Straße auch neu geplant werden soll, wo die Bäume dann stören.
Ist mir jetzt nicht bekannt.
Das da wissen wir nicht so weit. Das ist nicht. Also Sie hatten.
Ja. Ehrlich gesagt habe ich nicht ganz verstanden, wo Ihre Hoffnung herkommt. Das Gericht hat ja in der Eilentscheidung gesagt, so wie wir das, sich das uns darstellt, keine Chance im Hauptsacheverfahren. Jetzt haben Sie ein paar Argumente nachgeschoben, Visualisierung ist geschönt. Denken Sie denn darüber nach, diesen alternativen Entwurf mal gründlich ausarbeiten zu lassen? Wäre das vielleicht ein Weg, dem Gericht irgendwie nahe darzulegen, Mensch, wir haben hier noch was Gewichtiges, was wir zu euren Gunsten anrechnen können. Und ergänzend dazu, wann erwarten Sie denn die Hauptsache entscheiden? Weil die Bahn macht ja jetzt auch demnächst mit dem Abriss die ersten denkmalgeschützten Häuser weiter. Ist das zeitlich alles überhaupt realistisch?
Wir haben den Terminplan des Gerichts natürlich nicht in der Hand. Über die Anwälte wurde uns kommuniziert, dass das Gericht das gerne schnell entscheiden will. Schnell bedeutet aber dann nicht in 2 Jahren, sondern vielleicht Ende des Jahres. Also das ist so eine mögliche Zeitschiene, über die wir deren Belastbarkeit wir aber nichts sagen können. Also es kann sein, dass innerhalb von 7, 8 Monaten dann eine Entscheidung kommt, möglicherweise. Das wäre schnell. Der Alternativentwurf, also wir haben auch noch mal 2 Ausdrucke dazu an die Wand gehängt, der hat, sagen uns Fachleute, Wettbewerbsqualität. Ja? Und das ist alles pro bono Arbeit gewesen. Und wenn man das hätte machen lassen, das weiß ich nicht, das hätte bestimmt 100.000 Euro gekostet oder so. Ja, mit allen Visualisierungen, mit dem Nachmessen, mit der Detailplanung. Und Professor Brauer und Ulrich Meyer sind auch auf einen mit der Bahn eingegangen während des Verfahrens. Die haben nachgelegt. Das hat eine Qualität, die wir jetzt mit vernünftigen Mitteln nicht weiter toppen können. Und das war eine Einschätzung unserer Anwälte, dass die gesagt haben, eigentlich hätte das Eisenbahnbundesamt die laufenden Planfeststellungsverfahren darauf drängen müssen, dass das detailliert nachgeguckt wird. Weil wenn man sich überlegt, in welcher Position wir in diesem Verfahren sind, ist das schon außergewöhnlich gut als Alternativplanung, außergewöhnlich tief. Mehr ist nicht zu leisten. Für gewöhnlich schaffen wir dies weniger. Und trotzdem reicht es nicht. Das stellt eine größere Frage in den Raum. Kann ich in Hamburg bei solchen Projekten überhaupt noch im Planfeststellungsverfahren klagen? Habe ich überhaupt noch eine Chance oder ist das bloß noch eine theoretische Möglichkeit, weil die Schwelle so hochgelegt ist? Weil hier ist offensichtlich ein besserer Entwurf und natürlich finde ich immer Argumente, dass das nicht klappt, wenn ich will. Wenn das nicht reicht, was muss ich denn dann liefern? Ja? Und das stellt eine fundamentalere Frage und daraus folgt dann unsere politische Forderung jetzt. Leute, vergesst irgendwie Beteiligung in Planfeststellungsverfahren, das ist eine Lüge. Wir müssen das vorher klar kriegen und das kann ich nicht im Hinterzimmer machen. Also ein bisschen länger, aber also besser als dieser Entwurf wird es nicht. Ja?
Muss ich denn als Gericht überhaupt einen Alternativentwurf, den Sie da ausgearbeitet haben, mit dem Ingenieurbüro überhaupt berücksichtigen? Es gibt ja eine Planung und dann kommt ein Alternativentwurf. Ich könnte jetzt ketzerisch sagen, den würde ich auch ausgearbeitet haben, so gut er sein mag. Muss das Gericht das berücksichtigen, was sagen da Ihre Anwälte?
Es gibt diese, also haben wir auch hin und her bewegt, so, ja. Das ist das Problem des Planfeststellungsverfahrens, dass die Schwelle, dass Alternativentwürfe richtig geprüft wurden oder nicht, die ist extrem hoch und das Gericht. Und da kommen wir so in Fragen von Gewaltenteilung rein. Also das Gericht geht eigentlich, muss im Planfeststellungsverfahren davon ausgehen, dass die Behörden irgendwie ordentlich gearbeitet haben. Die Planungshoheit für die Stadt liegt bei der Behörde und der Politik. Und das Gericht kann nicht sagen, ich bin jetzt der bessere Planer. Das tun sie auch nicht. Und das setzt den Grenzen, was man in diesem Verfahren noch bearbeiten kann. Was wir versucht haben zu argumentieren ist, da gab es eine Alternative, die so offensichtlich besser ist. Und das ist diese hohe Prüfungsschwelle, ja. Die so offensichtlich besser ist und so in so vielen Belangen, was den Umweltschutz, die spätere Nutzung, den Eingriff ins Stadtbild, die Umweltbilanz insgesamt, die Alleebäume müssen nicht fallen, da ist ein Abwägungsfehler im Planfeststellungsverfahren passiert. Also dass das Gericht sagt, Eisenbahnbundesamt, du hättest diese Planung besser prüfen müssen, anders bewerten müssen und die ist doch wirklich überlegen. Dem ist das Gericht nicht gefolgt. Na, also da hat das Gericht die extrem strengen Maßstäbe angelegt. Da finden wir auch, hätte das Gericht durchaus anders entscheiden können. Ja? Also da würden wir sagen, ein bisschen mehr Mut an der Stelle, statt zu sagen, naja, Eisenbahnbundesamt und
Verkehrsbehörde haben schon gewichtige Argumente, den folgen wir jetzt.
Also die weitere Prüfung des Alternativentwurfs hätte vielleicht 3-4 Monate gedauert, hätte natürlich jemand auch bezahlen müssen. Und so lange hätte man warten können. Also mehrere Gutachten haben festgestellt, auch wenn die Bahn sagt, die Brücke ist abgängig, dass eine Standsicherheit bis 2035 gewährleistet ist. Da kommt es auf 3-4 Monate nicht an, weil wir sehen, bei allen Bahnbaustellen sind die ursprünglich genannten Fertigstellungstermine ja sowieso immer Schall und Rauch. Ne? Am Ende wird es dann immer später. Siehe S-Bahnhof Diebsteich, völlig banale Bauverfahren, sollte Oktober 23 fertig sein, wird jetzt August 24 und wenn man sich jetzt den Startschluss der Bauarbeiten dort ansieht, dann würde ich das auch noch als sportlich betrachten. Also das hätte man bei gutem Willen, wenn man also auf die Parteien zugegangen wäre, lösen können. Aber hier wurde dann so die Keule des Planungsbeschleunigungsgesetzes gezogen, so nach dem Motto, das ist eine überregional wichtige Eisenbahnstrecke und deswegen wird eine Verzögerung nicht geduldet und deswegen müssen wir hier jetzt da diesen harten Maßstab anlegen.
Soll denn der politische Zweig sozusagen jetzt weiter vorangetrieben werden?
Der politische Zweig? Ja, wir werden weiter auch Bündnisarbeit machen, weil Sternbrücke ist ja nicht die einzige Stelle an der Stadtentwicklungspolitik und Stadtplanung sozusagen auch hier schiefgelaufen ist. Und wir werden weiter präsent sein vor Ort, jeden Donnerstag bei den Kreiselkonzerten. Und gucken, wie wir da den Druck aufrechterhalten können. Wir werden es thematisieren, wir werden es weiter in die Öffentlichkeit bringen, all diese Details dazu und versuchen da dran zu bleiben auf jeden Fall und uns aufzustellen.
Zum Beispiel, jetzt am Samstag ist ein Open Air geplant zur Stärkung der Sternbrücke, also zur Stärkung der INI und der Zivilbevölkerung, also uns allen hier. Es ist eine Möglichkeit des Zusammenkommens, des Schauens an Ideen, Menschen, die Ausstellungen machen, Menschen, die Tonaufnahmen machen, die Befindlichkeiten der Menschen berichten. Und das sind Dinge, die dann zusätzlich zum Kreiselkonzert und zu der fantastischen Arbeit der Handy noch gemacht werden und vorangetrieben werden.
Genau, und heute Abend gibt es einen schönen Termin, sag was.
Genau. Heute um 19 Uhr im Künstlerhaus Faktor. Weiß nicht, hast du ein Buch dabei, sicherlich?
Ja, das hätte ich noch mitbringen.
Genau,
das
hätte ich genau, wird nämlich ein Buch. Aber nein, das erhöht ja die Spannung. Heute um 19 Uhr wird ein neues Buch, ein Fotobuch zur Sternbrücke vorgestellt von dem Fotografen Stefan Pflug, der auch in der Initiative engagiert ist und ein gleichsam trauriges und doch auch nostalgisch stimmendes Buch jetzt wirklich mit ganz frischen Bildern auch noch aus diesem Jahr herausgebracht hat. Und dazu gibt es dann auch sicherlich nochmal ein paar mehr Hintergrundinfos und einen Talk mit engagierten Leuten aus der Initiative.
Und wir haben hier natürlich viele Themen, die wir nochmal aufbereiten und auch weiter nutzen werden und immer wieder in die Diskussion reinbringen. Wir gehen den Parteien gerade im Bezirkswahlkampf auf den Wecker und hören uns so an, was kommt oder nicht kommt. Ich denke, wir kramen nochmal die Dinge, die uns, also die 35 Meter, der 35 Meter Korridor Stresemannstraße, der die Grundlage ist, da gibt es noch genug Stoff und auch, dass die Entscheidung für die Brücke in diesem kleinen Zwischenraum zwischen Bürgerschaftswahl und neuem Verkehrssenator getroffen wurde. Also die Staatsräterunde, die das entschieden hat, hat sich nach der Wahl getroffen, bevor Agnes Tjaks Verkehrssenator wurde. Da wurde mal eben noch der Deckel drauf gemacht. Das finden wir schon ziemlich hart. Also damit weiterzuarbeiten und eben das ganze Thema der Klimaresilienz in der Stadt, wie wollen wir die Innenstadt für den Klimawandel vorbereiten, das sind so Themen, die wir weiter bearbeiten. Ja.
Ich wollte noch fragen, wo ist eigentlich für alle sichtbar diese Neubearbeitung bzw. diese Darstellung der Brücke, wie sie sein wird, die ja gemacht wurde auch von Herrn Dr. Mayer, und die auf den Planfeststellungsunterlagen der Bahn, die sind über den QR-Code jetzt.
Ja, genau, das ist über den QR-Code zu kriegen. Da ist die Klage, Begründung mit allen Anlagen drin. Das machen wir öffentlich.
Und da ist auch die Visualisierung.
Das ist die Visualisierung in den Unterlagen. Die hat das Gericht jetzt auch.
30. Ich bin hier im Stadtteil Wahrer Sternschanze als Flora-Kino. Aber die Frage stelle ich als Privatperson, weil ich hier lange gewohnt habe in der Rudersallee. Und eigentlich war uns früher schon immer klar, dass diese Eisenbahnstrecke hier unter die Erde gehört. Weil wenn man direkt an der Ecke gewohnt hat, hat es halt wirklich sehr gestört. Und so. Irgendwie ist dieses Thema Tunnellösung immer wieder so weggerutscht, irgendwie merkwürdig. Also, wir haben zum Stadtteilbeirat auch mal gesprochen, aber warum wird die nicht unter die Erde gelegt, die Strecke?
Da haben wir den Experten hier.
Also, das ist eine nicht so einfach, eine viergleisige Strecke unter die Erde zu legen. Das ist mal das eine. Die Bahn hat. War nicht auch teilweise zuerst da, teilweise vor der Wohnbebauung, teilweise parallel zur Wohnbebauung. Bahn gehört dazu, Tunnel für Bahnprojekte in Städten sind nicht unumstritten, Risiko, Evakuierung und. Und wir erleben ja zurzeit die Diskussion, die ja die Stadt gerne wieder aufwärmen würde. Und Herr Tjax nennt das ja dann die Jahrhundertchance für Hamburg, indem man die S-Bahn in einen Tunnel verbannt zwischen Hauptbahnhof und Langenfelde. Das ist der Verbindungsbahn-Entlastungstunnel. Erstens ist er irre teuer, Sie fragen, was sie leisten kann. S-Bahn-Stationen, die 35 Meter tief unter der Erdoberfläche liegen, werden nicht angenommen von den Leuten. Es ist ein hohes Unsicherheitsgefühl, in solche tiefen Stationen hineinzugehen. Die Umsteigezeiten, zum Beispiel wenn man im Regionalverkehr ein Dammtor in der Ebene plus 6 Meter oben ankommt, und bis minus 35 unter Straßenniveau runterrennen muss, also über 40 Meter Differenz, verlängert die Umsteigevorgänge, ist also kontraproduktiv also für den öffentlichen Verkehr. Und warum soll der öffentliche Verkehr in den Tunnel gepackt werden und der Straßenverkehr oben sein? Also man könnte ja doch viel eher sagen, warum wird die Stresemannstraße nicht von da, wo die Brücken, die Eisenbahnbrücken, am Richtung Altonaer Bahnhof sind, bis zum neuen Pferdemarkt unter die Erde gepackt, dann würde das Schanzenviertel mit dem St. Pauli Nordviertel zusammenwachsen. Das wäre ja vielleicht eine vertretbare oder auch kurzfristig und auch einfacher darstellende Tunnellösung. Also den öffentlichen Verkehr in den Tunnel, die Leute lieben auch nicht die Tunnelstrecken. Wer die S-Bahn nutzt, weiß, dass die Beliebtheit der Verbindungsbahnstrecke wesentlich größer ist als diese City-Bahn-Tunnelstrecke. Ne? Und wie es hat Arno Luik, der Schriftsteller, so schön gesagt, noch Kommentator im Abendblatt, der Mensch ist keine Rohrpost. Ne? Und deswegen für einen gleichberechtigten öffentlichen Verkehr muss der Verkehrsraum zwischen allen geteilt werden und neu gestaltet werden, neu aufgeteilt werden. Die Dominanz des Verkehrsraumes, die wir heute der Straße widmen, das ist nicht länger akzeptabel. Und das ist ja auch der Konflikt, den wir hier erleben. Die Straße soll breiter werden, dafür muss die Bahn Kompromisse eingehen, die zulasten der Bevölkerung gehen. Das ist auch der Punkt, warum wir klagen.
Naja, die Bahn war im Stadtteil der Stadtschanze und hat erklärt, dass der S-Bahn-Tunnel dann fragt man sich natürlich hier als dober Anwohner, warum kommt die Eisenbahn gar nicht in den Tunnel rein?
Dann ist der Tunnel noch einen Schlag breiter. Also die Frage ist, erstens sind moderne Züge heute auch nicht mehr so laut wie früher. Früher ging Tunnel nicht, wegen Dampflokomotiven hätte man den Dampf in den Tunnel rausgekriegt. Deswegen ist historisch die Eisenbahn in Hochlage, dass der Dampf nach oben hin abziehen konnte. So, also die Rauchschwaden von den Dampflokomotiven. Seitdem man mit Diesellokomotiven wäre Tunnel auch ein Problem. Erst seitdem die Bahnstrecken elektrifiziert sind, sind dann Tunnellösungen auf längeren Strecken überhaupt technisch sinnvoll und möglich geworden. So, und auch trotzdem ist das keine sinnfällige Lösung. Die Leute, die hier wohnen, ich habe 20 Jahre lang Schanzenstraße 115 gelebt, hat man den Eisenbahnverkehr, irgendwann nimmt man den nicht mehr als so störend wahr wie den Straßenverkehr. Der Straßenverkehr, weil er immer unrhythmischer ist und so weiter und auch ganz andere Erschütterungen verursacht, ist wesentlich belastender für die Anwohner als der Bahnverkehr. Und der Straßenverkehr hat auch Emissionen, der Bahnverkehr heute nicht mehr, ne? Also zumindest der hier vorbeifährt. Ne? Also deswegen die Bahn in den Keller packen, keine gute, richtig gute Idee.
Wie gesagt, das war eben auch eine Privat.
Ja. Nee, gut, aber wir offen diskutieren. Na, ja.
Noch Fragen von Ihrer Seite? dann würde ich sagen,
freuen wir uns, Sie heute Abend alle um 19 Uhr wiederzusehen.
Genau.
Wenn Sie Lust haben. Das wird nett.
Gibt Zeit für Neuplanung und wir bleiben dran.
Genau.
Okay.